Look of Love, der Look-Podcast mit Isabella Burcher
und Uschi Pöttler-Fellner.
Bei uns dreht sich alles um die Liebe und ihre Begleiterscheinungen.
Denn die Liebe ist ein Thema, das uns alle beschäftigt und nie aufhört.
Uschi, wir sitzen wieder hier bei unserer nächsten Folge. Hallo!
Hallo Isabella, ja, ich freue mich schon.
Ja, ich bin auch ganz gespannt heute zu dem spannenden Thema der zweiten Ehe. Und das ausgerechnet eingebettet in diesen Februar, März, wo alles von Valentinstag, von Opernball und von Frühlingsbeginn geprägt wird, also wo die Liebe wieder hochschwelgt. Und die zweite Ehe, die bessere Chance, die wunderbare Gelegenheit, an ein neues Kapitel des Glücks anzuschließen. Ich meine, womöglich ist das ja auch einfach die Rettung für all das, was man in der ersten Ehe falsch gemacht hat. Du kannst aus Erfahrung sprechen. Du bist ja zum zweiten Mal verheiratet. Ich selbst kann einfach zu dem Thema Luftschlösser bauen, denn ich war bislang nur einmal verheiratet.
Genau. Ja, also du hast ja diese Podcast-Folge so schön genannt, die Weisheit der zweiten Ehe. Ich wäre gerne viel weiser, ja, und auch viel weiser in diese zweite Ehe gegangen. Also aus Erfahrung gesprochen geht man natürlich mit sehr hohen Erwartungen in eine zweite Ehe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man weiser geworden ist.
Das muss man jetzt entschlüsseln, glaube ich. Ja, genau, ja? Das werden wir heute entschlüsseln. Ich meine, es gibt ja diesen schönen Spruch, dass die zweite Ehe der Triumph der Hoffnung über die Erfahrung ist. Also bei dir hat offenbar die Hoffnung über die Erfahrung gesiegt. Bei mir ringt die Hoffnung noch, beziehungsweise streitet sich ein wenig mit der Freude an der Freiheit. Aber jetzt möchte ich dich einmal fragen, wie viele Jahre währt bis jetzt schon deine zweite Ehe und wie lange hat es zwischen dem Ende der ersten Ehe und dem Beginn der zweiten Ehe, wie viele Jahre lagen da dazwischen?
Da war, glaube ich, es waren 2,5 oder 3 Jahre dazwischen. 3 Jahre waren dazwischen, genau. Mhm. Ich war ja in erster Ehe lange verheiratet, 25 Jahre verheiratet, auch lange Zeit sehr glücklich verheiratet. Und die zweite Ehe dauert jetzt auch schon wieder fast 12 Jahre.
Na, ja. Wahnsinn.
Mein Gott, man kommt sich so wahnsinnig alt vor, wenn man das resümiert. Ja, ja.
Aber du hast ja sehr jung geheiratet.
Ich habe sehr jung geheiratet, genau. Ich war bei der ersten Ehe erst 22 und da gab es auch schon ein Baby damals, unseren ältesten Sohn. Und ja, aber die hat immerhin sehr, sehr lange gehalten. Ja. Ich glaube auch entgegen vieler Prognosen, die es damals gegeben hat. Und nach dem Ende meiner ersten Ehe war ich eigentlich innerlich bereit, auch wieder eine neue Beziehung einzugehen. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, jemand, der gern verheiratet ist. Ich mag dieses Gefühl des Verheiratetsein. Und dann bin ich relativ rasch doch wieder in die zweite Ehe geschlittert.
Also dieses Gefühl, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist ein schönes Gefühl, stimmig verheiratet zu sein. Wusstest du eigentlich, dass im Vergleich zu den 70er Jahren die Anzahl der zweiten Ehen in Österreich enorm zugenommen hat? Dass nämlich schon ein Drittel aller österreichischen Ehen mittlerweile Wiederverheiratungen sind. Und da hat ja auch die Wirtschaftskammer dann ordentlich angezogen, hat den Trend voll erkannt und aufgenommen mit ihren Wedding Planner. Also diese Branche, die hat sich ja sehr professionalisiert, gerade in den letzten Jahren und liegt voll im Trend. Austrian Wedding Professional.
Also das, ja, da hat man gleich ein besseres Gefühl. Da denkt man sich, jetzt muss diese Ehe halten. Ja. Wenn so jemand die Ehe plant, ja, dann kann ja nichts mehr passieren.
Ja. Das stimmt. Was hast du eigentlich bei der zweiten Heiratsfeier, wenn wir jetzt mal ganz beim Anfang bleiben, anders gemacht oder gestaltet oder vorbereitet gegenüber der ersten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die erste Hochzeitsfeier war zu einem doch ganz guten Teil noch von meiner Schwiegermutter damals mitgestaltet. Ja? Auch aus, also ich habe das jetzt gar nicht als schlimm empfunden, sondern auch, sie hat mir damit ja auch eine Last und eine Arbeit abgenommen, ja, weil ich hatte eben schon ein Baby und war ja auch voll berufstätig und die Schwiegermama hat sich eben um alles eigentlich gekümmert und das ist der entscheidende Unterschied zur zweiten Hochzeit gewesen. Um die habe ich mich zu 90% eigentlich dann selbst gekümmert. Genau. Mhm.
Das heißt, wirklich nach deinen Vorstellungen, nicht bei den Konventionen der Familienmitglieder, vor allem der Schwiegermutter, gemäß gestaltet.
Ja. Genau. Also das erste Mal war das ein Fest, das auch sehr groß war. Das erste Mal haben wir am Attersee geheiratet, einem Riesenaufgebot und mit Schiffsfahrt und mit natürlich mit Kirche und mit allem drum und dran und Tanz und Fest und was es halt so gibt. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Leute eingeladen worden. Und es hat einen sehr offiziellen Charakter damals gehabt. Und auch das ist der Unterschied jetzt zum zweiten Hochzeitsfest. Da wollten wir wirklich ein Fest für uns und unsere Freunde. Es waren dann im Endeffekt auch wieder sehr, sehr viele. Also ich glaube, es waren auch zwischen 150 und 200. Aber es hat einen privateren Charakter gehabt. Ja, also ich glaube schon, dass die zweite Hochzeitsfeier wahrscheinlich näher bei einem selbst liegt. Man macht es dann nicht mehr, um irgendjemanden zu beeindrucken oder um irgendwie der Welt etwas mitteilen zu wollen, sondern man macht es für sich.
Ja, da bin ich auch davon überzeugt. Es ist ja oft so, dass die erste Hochzeit tatsächlich viel voluminöser ist, um noch mehr Zeichen zu setzen und die zweite womöglich auch intimer, viel persönlicher. Es gibt also einen schönen Spruch vom Psychoanalytiker Sigmund Freud, der soll gesagt haben, dass die zweite Ehe stets die bessere sei als die erste, besonders dann, wenn sie mit derselben Frau oder demselben Mann geschlossen wird.
Ja, das soll es ja auch geben. Ja, es gibt ja auch Paare, die bis zu dreimal verheiratet sind oder waren. Also ich glaube, Liz Taylor und Richard Burton waren
ganz
so ein Beispiel.
Genau,
die
ganz
haben sich
genau.
ja immer wieder gefunden.
Stimmt. Spannend. Stimmt, ja? Auch Melanie Griffith und Don Johnson. Mhm. Auch die Künstlerin Frida Kahlo mit dem Maler Diego Rivera und aktuell auch ein bekanntes Beispiel, Elon Musk, hat auch dieselbe Frau zweimal geheiratet.
Ja, also ja. Vielleicht hat das auch dann noch mehr Qualität und da liegt dann wahrscheinlich auch wirklich eine Weisheit drinnen. Also ja. Ich denke mir, wenn man die gleiche Frau oder den gleichen Mann zweimal heiratet, also ich weiß nicht, ob es dann eine Statistik gibt, aber ich glaube, das geht dann wirklich selten schief. Mhm.
Hast du dir eigentlich bei der zweiten Hochzeitsfeier, bei der Planung, jetzt nicht von der Schwiegermutter, aber von einem professionellen Wedding Planner helfen lassen, dich beraten lassen?
Ja, ich hatte schon Unterstützung, weil man natürlich, ja, man kann schon alles auch selbst machen, ja, das geht schon, aber ich habe mir immer gern helfen lassen und mich immer gern unterstützen lassen und ich halte das für absolut sinnvoll, mhm. ja, dass man einfach auch sich Kostenvoranschläge vorlegen lässt, ja, dass man die Weddingplaner kommen ja mit konkreten Vorschlägen, ja, man erspart sich einfach wirklich sehr viel Arbeit und im Endeffekt wahrscheinlich auch Kosten, weil man sagt halt dann nicht schnell, ja, so mache ich das, sondern man kann eben auswählen, ja, und wir haben uns auch unterstützen lassen, aber ich habe den großteils doch, so wie das ja die meisten Bräute machen, natürlich selbst ausgewählt.
Ja, ja, das schon, aber die Weddingplaner nehmen einem doch hunderte Details ab,
genau.
sodass man selbst etwas entspannter genau. dann zum Hochzeitstag ankommt. Gell?
Genau, man soll ja dieses Fest genießen. Es ist ja immer so, dass man die eigene Hochzeit eigentlich am wenigsten genießt von allen. Also das ist mir beim zweiten Mal besser gelungen als beim ersten Mal. Also ich habe es sicher mehr genossen, aber es ist natürlich so, du musst dich um die Gäste kümmern und du hast einfach zu wenig Zeit, diese Hochzeit wirklich als Paar zu genießen. Da müsste man im ganz kleinen Kreis heiraten, dann geht das wahrscheinlich.
Es gibt, abgesehen davon, dass man denselben Partner noch einmal heiratet, für die zweite Ehe ja eigentlich gar nicht so eine unglaublich gute Prognose. Es gibt da nämlich eine große Studie aus den skandinavischen Ländern, die da belegt, dass 70% aller Zweitehen wieder geschieden werden.
Das ist viel. Das hätte ich mir nicht gedacht.
Ja.
War ich der Meinung, die halten dann besser.
Ja. Dachte ich eben auch. Aber es hieß da, also zum einen sei die Schwelle geringer, sich wieder scheiden zu lassen. Man weiß quasi jetzt schon, wie es geht. Und auch, dass viele nicht bereit waren, die eigene beziehungsrelevante Geschichte aufzuarbeiten. Mhm. Und dann natürlich das Paket in die zweite Ehe mittragen. Wie ist dir das gelungen? Also hast du für dich selber gut reflektiert und dich auch selber, ich will jetzt ja vielleicht das Wort sogar verwenden, korrigieren können zwischen dem Ende der ersten Ehe und dem Beginn der zweiten, sodass du für dich deine eigenen dunklen Flecken in der Beziehungsgestaltung gut aufarbeiten konntest?
Also ich glaube, das ist eine Reise, ja, und da bin ich ja auch noch mittendrin. Ich traue mich jetzt nicht zu behaupten, dass ich vorher alles aufgearbeitet habe und dann als sehr weiser Mensch in diese zweite Ehe gegangen bin. Ich kenne eigentlich auch niemanden, der das tut, außer man macht da wirklich einige Jahre ein Selbstcoaching. Mhm. Ja. Es ist ja doch so, dass alles, was einem stört an und in einer Beziehung, ja immer sehr viel mit einem selbst zu tun hat. Das wissen wir ja aus vielen Coachings, die wir alle so mitbekommen. Ja. Und man braucht aber doch lange, glaube ich. Ja. Und für manche ist es vielleicht sogar ein lebenslanger Prozess, um zu wissen, wie das jetzt geht und wo man da bei sich selbst ansetzen soll. Also ich bin da noch im Prozess.
Ich verstehe. Ja. Ja. Ich habe nämlich ein paar Statements eingeholt von zwei, drei Personen, die zum zweiten Mal verheiratet sind. Und auffallend war da, dass vor allem die Kompromissbereitschaft oder Nicht-Kompromissbereitschaft, also immer wieder zum Thema wurde. Zum Beispiel ein Statement von der Nora, die sagte, ihre Kompromissbereitschaft ist in der zweiten Ehe deutlich gesunken. Sie war in der ersten Ehe nämlich sehr stark an den Partner und seine Wünsche angelehnt, hatte gar nicht gewusst, wer sie selber eigentlich ist und hat sich in den Ehevorstellungen des Mannes verloren. Und ihre Conclusio ist, zu viele Zugeständnisse sind kontraproduktiv. Klare Definition dessen, was man will, was man braucht, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ein anderes Statement von der Lilly, die da meinte, die Kompromissbereitschaft ist bei ihr in der zweiten Ehe wesentlich gestiegen. Das habe ich jetzt auch, also das widerspricht sich jetzt komplett. Mhm. Sie sagt, sie war in ihrem Entwicklungsprozess in der zweiten Ehe dann schon so weit, viel gesättelter, dass es ihr viel leichter fiel, Kompromisse einzugehen. Oder auch zu verzeihen oder was auch immer. Und dieser bedrohliche Satz, wir müssen reden. So weit kam es in der zweiten Ehe gar nicht mehr. Aber den hat sie in der ersten Ehe oft gehört. Mhm. Es sammelt sich an, es staut sich auf und dann kommt dieser bedrohliche Satz. Wie siehst du das mit der Kompromissbereitschaft in der zweiten Ehe?
Ja, ich glaube, du hast es zuerst erwähnt. Ja? Die Dame hat ja auch sehr gut formuliert, dass sie einfach selbst schon weiter als Person war. Ja? Sie hat an sich, das ist ein unschönes Wort, aber sie hat an sich gearbeitet oder mit sich gearbeitet. Und ich glaube, davon hängt es wirklich immer ab, auch ob man kompromissbereit ist oder nicht. Es hängt immer davon ab, wie weit bin ich mit mir selbst. Wie bin ich mit mir selbst im Reinen? Weiß ich eigentlich, was ich wirklich möchte? Weiß ich eigentlich wirklich genau, was ich mir vom Partner erwarte? Und vor allem, kann ich es formulieren? Spreche ich es aus? Weil das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Die Unbewussten oder die Wünsche, die in einem schlummern, die einem selbst vielleicht gar nicht so bewusst sind, dass man die auch artikuliert, weil der Partner kann sie ja nicht erraten. Wir gehen aber davon aus, dass er es tut. Ja. Ja? Und da habe ich mich auch immer wieder, oder da muss ich mich nicht habe, sondern ich muss mich auch aktuell da immer wieder ein bisschen an der Nase nehmen und reflektieren, wenn es dann zu Situationen kommt, wo ich mir bestimmte Dinge erwartet hätte. Ich habe es aber vorher nicht artikuliert und nicht ausgesprochen und dann sind sie nicht eingetreten und dann entsteht eine Situation, wo man enttäuscht ist, der andere spürt, man ist enttäuscht, weiß jetzt auch nicht wirklich, wie er damit umgehen soll. Also da entsteht dann ein Konflikt. Und das kann ich mittlerweile ganz gut reflektieren, dass ich bei mir selbst nachschaue, wenn es zu einem Konflikt kommt oder auch kurz bevor es zu einem Konflikt kommt, wie hast du das eigentlich artikuliert? Ja? Mhm. Und versetz dich doch einmal jetzt in die Lage des Partners. Wie ist es für den? Ja, da kommt dann out of the blue irgendetwas. Ich fürchte fast, es ist wirklich ein lebenslanger Prozess.
Also Kommunikation ist key. Und ich bin so froh, dass beim heurigen Woman Power Day das Überthema ja auch Kommunikation lautet, weil da ist viel damit zu schaffen. Denn gerade in der zweiten Ehe ist ja dieser klassische Ehe-Kit zum Beispiel die kirchliche Trauung oder das Eigenheim, das man gemeinsam geschaffen hat, oder natürlich die Kinder, die noch klein sind, das fällt in der zweiten Ehe oftmals weg. Das heißt, man hält sich daran, Liebe und freiwillige Entscheidung oder eben nicht. Wobei natürlich die Patchwork-Situation auch nicht immer eine ist, die eine zweite Ehe erleichtert. Auch ihr habt ja eine Patchwork-Situation, gell?
Genau, also man muss sich einfach bei einer zweiten Ehe sehr bewusst sein, dass jeder sein Leben mitnimmt und das lässt sich nun mal nicht loscutten, finde ich ja auch gut. Ja. Weil das Leben, auch das Leben, das davor war, macht ja die Person schließlich zu dem, wie sie ist. Aber das nimmt natürlich auch die Illusion der Frische. Ja. Also die Partner haben Kinder, die Partner bringen selbst Expertise mit, bringen selbst Häuser, Unternehmen, was auch immer es ist, oft in diese Ehe. Und dann würfelst du dich eben zusammen und machst daraus ein hoffentlich gelungenes, großes Ganzes. Sehr oft ist es aber natürlich dann auch so, was ich ja auch sehr logisch finde, dass es auch eine gewisse Abgrenzung gibt, weil es eben doch zwei Familien sind. Ja. Und weil auf beiden Seiten natürlich Kinder sind, mit Erwartungen sind. Also es kann in einer zweiten Ehe, die auch eine Patchwork-Familie beinhaltet, niemals dieses Gefühl geben, wir sind alle eins. Ich glaube, das ist äußerst, äußerst ungewöhnlich. Ja? Und ich bin mir ja auch gar nicht so sicher, ob das so gut ist und ob das so nötig ist. Ja? Weil Kinder zum Beispiel bleiben ja in ihrer Authentizität auch. Ja? Die haben ja nach wie vor ihre Eltern, die sie immer schon hatten.
Genau.
Ja? Und warum sollten sie das ändern? Also das sind einfach andere Grundvoraussetzungen dann gegeben bei dieser zweiten Ehe, mit denen man zu Rande kommen muss.
Ja.
Und das ist teilweise auch nicht ganz einfach. Ja? Sicher stellt einem das auch vor Herausforderungen, aber es ist lösbar, wenn man eben mit einer gewissen Großzügigkeit und Gelassenheit, glaube ich, auch an die Sache herangeht.
Großzügigkeit, glaube ich, ist das Stichwort schlechthin, weil bei null anfangen, bei einer zweiten Ehe, das geht jedenfalls nicht mehr. Und entweder ich nehme das jetzt als Hypothek mit, also eher negativ konnotiert, oder ich nehme es als wirklich tolle Chance auch für die eigene Entwicklung mit. Aber auf jeden Fall kommen höhere Ansprüche dazu, denke ich, und auch eben die Situation mit der Kompromissbereitschaft. Das muss einem schon bewusst sein. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Werte haben sich in deiner zweiten Ehe ergänzt oder sind im Gegensatz zur ersten Ehe gänzlich verschwunden?
Naja, welche Werte? Also ich glaube, man ist ja in der zweiten Ehe generell auch more educated,
ja,
eine more educated person. Und dadurch entsteht auch eine gewisse Unabhängigkeit. Und ich glaube, dass das auch ein Wert ist, wenn die Partner das Glück jeweils nicht im anderen unbedingt suchen, sondern in sich selbst suchen.
Ja. Ja.
Natürlich ist das auch nicht ganz einfach gesagt, weil das Glück zu zweit ist ja ein anderes Glück als das Glück alleine. Aber zumindest ist das ein Wert, sich das bewusst zu machen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Ja, also wir machen den anderen nicht für unser Glück verantwortlich. Wir probieren es zumindest.
Ja.
Aber immerhin.
Ja, immerhin. Genau. Ja, diese Unabhängigkeit, gell? Einerseits im Glücksempfinden, aber auch finanziell, gesundheitlich. Also da steht man schon auf ganz anderen Beinen und ich würde sagen, das ist so mehr profitabler für das Eingehen einer zweiten Ehe, je mehr der eine und der andere unabhängig ist. Natürlich muss man dann schauen, dass man sich nicht zu weit voneinander entfernt. Vor allem auch, wenn zum Beispiel das Lebensmodell Living Apart Together Teil der zweiten Ehe ist, wie bei vielen. Übrigens, mir würde das auch total zusagen, würde ich noch ein zweites Mal heiraten. Ich würde irrsinnig gerne dieses Modell für mich und für den Partner etablieren.
Aber Living Apart Together, das heißt, du würdest deinen eigenen Wohnraum dir gerne
ganz
beibehalten.
Genau, ganz genau, also wenn es geht, meine eigene Wohnsituation und eher designen. Man kommt einfach natürlich regelmäßig und zusammen. Und wenn das nicht möglich ist, dann zumindest innerhalb einer Wohngemeinschaft zwei Schlafzimmer. Das würde ich für wunderbar halten, denn es gibt dann immer noch diese schöne Möglichkeit, einander zu besuchen, sei das nächteweise oder natürlich beim ganz etablierten Living Apart Together, tage- und wochenweise einander zu besuchen.
Und du glaubst, dass die Qualität da profitiert davon?
Also ja? So wie ich jetzt zum Beispiel gestrickt bin. Ich lebe einen sehr stringenten Rhythmus, Schlafrhythmus, auch Tagesrhythmus. Und das ist vielleicht nicht für jedermanns Partner sehr angenehm. Und ich denke, da kommt einem das entgegen. Andere driften dadurch genau wieder auseinander. Aber was noch dazu kommt, ich finde bei diesem Living Apart Together oder auch wenn man getrennte Schlafzimmer etabliert, es bleibt ein Hauch des geliebten Daseins in der Ehe vorhanden. Und ehrlich gesagt, ich schätze das sehr. Es ist nicht selbstverständlich, dass man jeden Abend miteinander auf der Couch sitzt. Man muss sich auch vereinbaren.
Das ist halt so der Charakter. Absolut was für sich. Nein, nein, da gebe ich dir recht. Aber getrennte Schlafzimmer würde ich nicht wollen. Ich bin für möglicherweise getrennte Badezimmer und getrennte Toiletten. Also da bin ich voll dabei.
Ja.
Aber das Schlafzimmer, finde ich, ist schon ein Ort der Gemeinsamkeit und da bin ich ganz anders gestrickt als
du. Und ich finde immer diesen eigenen Schlafrhythmus, den finde ich so belebend und dann kann man ja mitten in der Nacht oder in der Früh dann zum Partner hinüberhuschen oder eher zu einem.
Und das wäre mir zu
anstrengend. Das würde ich sagen, ehrlich gesagt.
Na schau. Nein, das wäre mir zu anstrengend.
Diese Varianten, die sind bunt.
Aber interessant.
Ja, ja. Ich finde, in der zweiten Ehe kann man sowas vielleicht schon viel lockerer besprechen, weil man sich besser kennt und sagt, schau, ich brauche diesen Schlaf und du schnarchst vielleicht oder du stehst immer
um 6 auf. Natürlich, man wird ja auch älter, ganz, ganz klar, mit allen Begleiterscheinungen.
Ja, genau. Ja.
Die sind nicht immer nur sexy, muss man sagen. Ja.
Aber dafür missen sie nicht Humor. Ich denke mir manchmal, wenn ich eine zweite Ehe eingehen würde, ich würde meine erste Ehe als meine beste Ressource und Referenz anerkennen. Abgesehen davon, dass da vielleicht nicht so tolle Dinge passiert sind, aber die irgendwie auch aufzuwerten und mir sozusagen unter den Arm zu klemmen und zu sagen, diese Dankbarkeit für die erste Ehe ist meine Eintrittskarte in die zweite Ehe.
Mhm, ein schöner Gedanke. Ja, ja. Also ich glaube, du stehst kurz davor.
Glaubst du?
Vor deiner zweiten Ehe.
Also Uschi, wer ist jetzt hier die Prognostikerin oder die Astrologin von uns beiden?
Ja, das bist eigentlich du.
Naja, aber in dem Fall fast klingt das.
Ich nehme aber du klingst heiratslustig, oder?
Ja. Nun ja, ich bin nicht abgeneigt. Aber es steht auf der Prioritätenliste nicht ganz oben. Aber trotzdem hat es diesen wirklichen Reiz.
Erwartest du dir eigentlich einen Heiratsantrag?
Nein, ich erwarte ihn nicht. Aber du weißt ja eh, wie das bei uns Frauen ist. Wir sagen oft so, nein, nein, das erwarten wir nicht. Aber dann zu innerst sind wir doch eigentlich beglückt,
natürlich,
wenn so etwas kommt.
Es. Ja, das ist es ja. Siehst du, aber da sind wir wieder beim
Unausgesprochenen.
Ja, genau. Es gibt so viel Unausgesprochenes. Also ich verstehe ja die Männer auch manchmal, wenn sie wirklich sich nicht mehr auskennen.
Ja,
weil wir sind schon sehr diffizile Geschöpfe.
Das stimmt. Und weißt du, da habe ich auch ein Statement eingeholt von einem Mann, der zum zweiten Mal verheiratet ist. Und der hat, das ist interessant, der hat erwähnt, dass seinen vorrangigen Punkt in seiner Entwicklung war, das klare Kommunizieren und das auch vom Partner verlangen. Er sagt, offen, direkt, alles sofort ansprechen, nichts aufschieben. Im Grunde ist sein Rat für die zweite Ehe reden, reden, reden. Stell dir vor, von einem Mann. Mhm. Und sein Weisheitsschluss lautet, kompromissloser zu sein, aber natürlich nicht kompromisslos. Und das aber auch dem Partner zugestehen, sagt der Markus. Ausgerechnet von einem Mann kommt der Vorschlag zu elevierter Kommunikation. Das finde ich sehr beachtenswert.
Normalerweise sagt man immer, die Männer sind die Schweigsamen, die Frauen sind die reden, aber es ist auch sicher umgekehrt. Und es liegt vielleicht wirklich auch an einem selbst, dem Partner oder die Partnerin, zum Reden zu motivieren.
Ja, eindeutig.
Also man darf einfach nicht davon ausgehen, dass das automatisch passiert.
Mhm. Deswegen gibt es ja auch diesen bezeichnenden Buchtitel »Leih du mir dein Ohr und ich schenke dir mein Herz«.
Mhm.
Ja, das hat einfach so viel zu tun, dieses Zuhören können und richtig kommunizieren können, das ist auch ein Herzöffner.
Ja.
Ich habe auch noch mit der Rechtsanwältin Katharina Braun gesprochen, die einen Tipp hatte für all jene, die sich auf eine zweite Ehe vorbereiten wollen. Habe ich ganz interessant gefunden. Sie als Scheidungs- und Eherechtsspezialistin hat gemeint, natürlich sollte man vorher seine erste Ehe irgendwie aufarbeiten, aber sie hat gemeint, nicht unbedingt durch eine klassische Psychotherapie oder Paartherapie. Ihr Vorschlag wäre, Urlaub mit einem Best-Practice-Vorbildpaar zu machen. Eine Woche mit einem Paar zu verbringen, die es unter Anführungszeichen richtig machen, nämlich vor allem die Kommunikation zu beobachten. Wie ist das in Alltagssituationen, wenn zum Beispiel ein Fauxpas passiert, wenn ein eventuelles Vergessen passiert, wenn Missverständnisse auftreten? Wie kommunizieren die? Geht das Zugeben leichter, das Vergeben ebenso? Spricht Fürsorge und Dankbarkeit aus dem Gespräch? Und da hat sie gemeint, so eine Best-Practice-Übung vor dem Eingehen der zweiten Ehe findet sie als wesentlich hilfreicher als eine Therapie. Auch ein interessanter Ansatz.
Interessanter Ansatz. Es ist natürlich auch nicht ganz einfach durchzuführen.
Natürlich.
Vor allem muss man auch einmal ein Paar finden, das so eine Beziehung führt und wo man sich auch wirklich denkt, ja, da nehme ich mir jetzt was mit davon. Fällt mir jetzt auch nicht spontan so ein, wer das sein könnte. Ja?
Aber kommen wir jetzt zur Essenz von dieser Podcast-Folge. Die Weisheit der zweiten Ehe. Uschi, jetzt muss ich dir natürlich ganz direkt auf den Kopf zufragen, was ist denn deine bisherige gefundene Weisheit aus deiner zweiten, bislang 12 Jahre dauernden Ehe heraus?
Also die Weisheit oder der Schluss, den ich ziehe, ist, dass man sich mal überlegen sollte, müsste, will ich mit diesem Menschen in die Zukunft gehen, will ich mit diesem Menschen alt werden, weil das steht ja dann irgendwann bevor, früher oder später. Wenn ich eine zweite Ehe eingehe, habe ich ein gewisses Alter und habe ich eine gewisse Lebensspanne, die vor mir liegt. Und ich glaube, die Grundfrage ist einfach wirklich, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn ich das mit Ja beantworte, dann fällt einfach sehr viel an, ich sage jetzt mal, Beziehungsmüll schon weg, den man in der ersten Ehe noch züchtet oder ausstreut absichtlich, ja, weil man da immer noch hofft, der Partner ändert sich oder weil man auch versucht, den Partner zu ändern, weil man versucht, die eigenen Spielregeln durchzuboxen. Weil man hat ja noch das ganze Leben vor sich. Ja? Bei der zweiten Ehe ist das eben nicht. Und wenn man sich diese Frage, will ich mit diesem Menschen weitergehen, wenn das ein eindeutiges Ja ist, dann macht das sehr viel leichter. Das ist meine Weisheit.
Das ist echt extrem wertvoll. Und das ist ja auch die Zeitqualität. Sie wird noch qualitativ wertvoller. Wir haben nicht mehr alle Zeit der Welt. Als in der Vorausschau, wenn man mit Mitte 20 heiratet, hat man das Gefühl, ach,
Wirkt sich dann natürlich auch auf die Kommunikation aus.
Ja.
Nicht? Also man zerredet nicht mehr jedes Thema, weil die Zeit ist ein kostbares Gut und man denkt sich dann wirklich auch, bitte, das ist es jetzt nicht wert oder das war es jetzt nicht wert.
Mhm.
Ja? Und eigentlich ist es doch, bitte sind wir froh, dass wir gesund sind
und
dass alles okay ist und lassen wir doch diese zermürbenden Kleinigkeiten weg. Also
wiederum,
das ist sicher auch ein großer Fortschritt, den ich für mich sehe, den ich in der zweiten Ehe schon gemacht habe.
Ja, Ja, ein Hoch auf die Großzügigkeit, auch einmal 5 gerade sein lassen. Und es klingt ja auch etwas eigenartig, wenn man in seinen 50ern oder was auch immer dann zu seinem Partner vielleicht vorstellt, das ist mein Freund. Also wenn man sagt, das ist mein Mann oder umgekehrt meine Frau. Aber natürlich jeder, wie er gerne möchte. Man kann ja auch eine Alternativbezeichnung finden, die vielleicht auch wieder humorig und lustig klingt. Aber weil du auch kurz angesprochen hast, die Gesundheit und so weiter, es ist ja auch rechtlich ein ganz anderes Standing, wenn man verheiratet ist, nämlich auch im Krankheitsfalle oder im Versorgungsfalle. Auch daran ist sicher in der zweiten Ehe eher zu denken, auch wenn das nicht im Vordergrund sein darf. Aber es ist
absolut,
mitunter
ja auch eine... Mit. Gebe ich dir recht. Ja. Es schwingt natürlich mit, ja, weil man wird irgendwann 80, man wird hoffentlich irgendwann 90. Ja. Und dann ist einfach die Frage, wie tut man dann? Ja, ja. Und wie ist das dann? Also man muss sich einen Plan überlegen, man muss sich einen Plan B überlegen. Das sind alles Themen, die schwer sind. Ja? Also das sind einfach Themen, abgesehen von so schrecklichen Dingen dann wie Testament und so. Ja, aber das spielt natürlich schon alles mit. Ja? Das sind Themen, die man gerne verdrängt. Aber die spielen in einer zweiten Ehe tatsächlich eine Rolle und dem muss man sich auch stellen. Und wenn man das tut, glaube ich, ist man aber automatisch in der Lage, eben diesen Kleinkram einfach für nicht mehr so wichtig zu nehmen.
Ja, ja, ja.
Das ist wieder der Vorteil.
Das stimmt. Also ich höre und ich habe gerade das Gefühl, dass eigentlich der Entschluss zur ersten Ehe fast ein leichterer ist, als wenn man noch einmal Ja sagt zu einer zweiten Ehe.
Das glaube ich auch.
Wenn jetzt eines deiner Kinder in die Situation kommt und zum zweiten Mal in Erwägung zieht, zu heiraten, was würdest du ihr oder ihm als Rat mitgeben?
Also ich habe sogar schon ein Kind, das zum zweiten Mal verheiratet ist.
Ah, wirklich? Das wusste ich jetzt gar nicht.
Na, schau. Gibt's alles.
Das ist so spannend.
Ja, ja. Wir sind eine heiratsfreudige Familie.
Oh, ist das schön.
Was ich raten würde, oder vielleicht habe ich das sogar geraten, ist einfach, dass man, glaube ich, immer die Chance für ein neues Glück ergreifen sollte, muss wahrscheinlich sogar, ja, mhm. Und dass man sich da einfach auch wirklich voll einlässt und ja, mhm. Aber ich glaube, das ist bei der zweiten, das ist wahrscheinlich auch bei der dritten Ehe so, ja, ja. Das ist ohne diesem Gefühl, da bin ich jetzt voll dabei und das ist meine tiefste Überzeugung auch, dass ich mit diesem Menschen weitergehen will, die ist mal die Grundvoraussetzung, denke ich, für jede Ehe. Auch ja. Wenn es die siebte ist, wie bei der Liz Taylor.
Stimmt. Also sich einen Rest an, sage ich einmal, positiver Naivität zu behalten, auch wenn man schon so viel erlebt hat, mhm. ist förderlich für eine zweite Ehe. Nicht nur die Abgeklärtheit und die pure Erfahrung.
Nein, die Freude, es ist ja immer die Freude. Ja? Es ist immer die Freude am Gemeinsamen, die Freude am Paarsein, die Freude daran, auch ein Ehepaar zu sein. Das ist, ich finde, was Wunderschönes. Ja? Für mich gibt es auch immer noch einen Unterschied zwischen einem Paar und einem Ehepaar.
Ja.
Also für mich hat ein Ehepaar, die Ehe hat mehr Gewicht, ja, mehr Verbindlichkeit und ich bin von Grund auf ein sehr verbindlicher Mensch. Also ich liebe dieses Gefühl der Verbindlichkeit.
Ja, ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort für unsere Podcast-Folge. Ich habe noch eine Weisheit von Bernhard von Clairvaux herausgesucht, der sagt: Begriffe machen Wissen, Ergriffenheit macht Weise. Und diese Ergriffenheit, die ja eigentlich aus einer großen Liebe oder auch aus einer schmerzhaften Trennung herauskommt, ist eigentlich die beste Voraussetzung für die Weisheit an der Schwelle zu einer zweiten Eheschließung.
Also an der Schwelle stehst du, Isabella?
Ja,
da freue ich mich schon.
Also jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, wenn du das so sicher sagst.
Ups, nein, ich habe einen guten Blick dafür. Und bitte glaube mir als erfahrene zweite Ehefrau, ja. Es tut sehr, sehr gut und es ist wunderschön.
Ich kann es dir am Gesicht und an deiner ganzen Körperhaltung absehen. Uschi, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Und wir sehen uns zu einem nächsten Look of Love Podcast wieder in Bälde. Und bis dahin einen wunderschönen Frühlingsbeginn.
Danke, Isabella. Dir auch.
Ciao. Danke. Tschüss.
Wenn euch dieser Look of Love Podcast gefallen hat, dann bitte liked uns, sendet die Folge weiter und gebt uns eine Spitzenbewertung. Herzlichen Dank.